Ja, wir sind schon seit einigen Wochen jetzt an dieser Stelle hier im Buch Josua, im 5. Kapitel, in dieser Situation, wo sie gleich am Anfang, nachdem sie in dieses gute Land, das Gott ihnen verheißen hat, reinkommen, ein Fest feiern. Ja. Und zwar ein Fest, was der Herr ihnen schon vorher einige Male gesagt hat, das sollen sie immer wieder feiern, als eine Erinnerung an diese große Befreiung, die Gott geschaffen hat. Dass er sie rausgeholt hat aus dieser Sklaverei in Ägypten. Ja. Dass er sie wirklich befreit hat und es in dieses gute Land bringt. Das ist Gott sehr wichtig, dass wir nie vergessen, was für eine große Befreiung er geschaffen hat. Und dieses Fest hier, das Passafest und auch das Fest der ungesäuerten Brote, was sie gleich gefeiert haben, ist eine Erinnerung an diesen Auszug, an diese Errettung. Und es ist auch eine Erinnerung, dass sie das nicht selbstverständlich nehmen, dass sie so ein gutes Land bekommen haben. Ja. An diesem Fest, das sieht man an vielen Stellen, ich lese es jetzt nicht alles, wir haben schon manches angesprochen, da genießen sie von dem Ertrag dieses Landes. Ja. Von was haben sie hier gefestet? Ja, was war woran sie sich gefreut haben? Hier diese Verse zeigen das sehr deutlich. Vers 11 heißt es, und sie aßen, so Josua 5, Vers 11, und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Das wird hier besonders betont. Sie haben den Ertrag von diesem Land genossen an dem Fest. Davon haben sie gegessen. Und das kommt auch sehr gut raus in den ganzen Beschreibungen, die Gott macht zu diesem Fest. Es soll für uns eine Erinnerung sein, dass wir wirklich diese Frucht des Landes an diesem Fest, dass wir uns daran freuen und sagen, Mensch, so ein reiches Land hat Gott uns gegeben. So ein gutes Land, ein fruchtbares Land. Ja. Es war für sie hier eine besondere Situation. Sie waren jahrelang in der Wüste gewesen. Ja. Sie haben nur Manna gehabt. Ein Brot, das vom Himmel geregnet ist. Ja. Jeden Tag neu. Gott hat sie versorgt. Aber hier haben sie zum ersten Mal wieder die Frucht vom Erdboden genossen. Und das war wirklich was Besonderes, was sie gesehen haben. Gott hat sie nicht nur in die Wüste geführt, nein, dieses Land, das hat er ihnen zugesagt und das haben sie auch bekommen. Und deshalb ist es hier wirklich bemerkenswert. Dieses Fest ist immer auch eine Erinnerung, was für ein gutes Land wir bekommen haben und dass wir den Reichtum von diesem Land genießen. Vielleicht dazu noch eine Stelle aus 4. Mose, Kapitel 15. Vers 17 bis 21. Vielleicht kann es auch jemand für uns vorlesen. 4. Buch Mose, Kapitel 15. Vers 17 bis Vers 21.
Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, in das ich euch bringen werde, dann soll es geschehen, wenn ihr von dem Brot des Landes esst, dann sollt ihr dem Herrn ein Hebopfer abgeben. als Erstling eures Schrotmehls sollt ihr einen Kuchen als Hebopfer abheben, wie das Hebopfer der Tenne, so sollt ihr dieses abheben. Und den Erstlingen ihres Schrotmehls sollt ihr dem Herrn ein Hebopfer geben in allen euren künftigen Generationen.
Ja, genau. Hier zeigt der Herr, es ist für ihn wichtig, dass wir die Frucht von diesem Land, wenn wir sie genießen, dass wir ihm dabei etwas zurückbringen. Er möchte zum Ehre für ihn, dass etwas von diesem Ertrag des Landes wir ihm bringen, um auch ihm das Dank zu geben für so ein reiches, gutes Land. Das ist hier in seinem Herzen. Und das geschieht auch an diesem Fest, wenn sie dort das ist Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert haben. Das war ein Dank für den Herrn. Eine Freude, dass er sie endlich da hingebracht hat. Und vielleicht dazu möchte ich eigentlich ein bisschen mal was an die Tafel schreiben, damit wir einfach dieses Bild des Alten Testamentes auf uns heute übertragen können. Ja, ich glaube, das lasse ich jetzt. Doch, ich muss das nochmal wegmachen, aber wir haben jetzt wieder kein Tuch. Ja. Da gibt es das hinter dir, Andreas, kannst du mal gerade das Taschentuch da? Ja. Ich brauche nämlich ein bisschen Platz. So. Okay, dann mache ich hier mal Altes Testament. Hier sehen wir ein Bild. Und dann heute im Neuen Testament, ja. Die Wirklichkeit. Gleichzeitig reden und sprechen, das fällt mir schwer, das schreibe ich immer falsch. Deshalb bin ich zum Glück kein Lehrer geworden, das war nichts gewesen. Ja, einfach damit wir das noch besser übertragen können für uns heute. Erst das erste ist hier, was haben sie hier gemacht? Sie sind ins gute Land gekommen, ja? Sie leben jetzt im guten Land. Was ist das für uns heute? Im guten Land zu leben. Was bedeutet das? Als Christen. Oh, okay. Wir haben es in dem Lied vorher auch gesungen. Das gute Land ist in unserem Geist. Christus ist unser gutes Land. Wir haben, ich sage es jetzt so, gell? Wie kann man das sagen? Aber ich möchte euch davon mit euch eine Stelle lesen. Es wird zwar nicht jetzt gutes Land gesagt, aber Johannes 15. Vers 4 und Vers 5. Johannes 15, 4 und 5. Alexander, das ist das Leben. Macht doch nichts.
4 und 5. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur um Weinstock Früchte tragen kann, werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt die Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten.
Okay, jetzt muss ich es doch in der Übersetzung nochmal lesen. Da kommt es nämlich gar nicht so klar raus, leider.
Was haben wir jetzt zum Hinstieg? Ne?
Du, das ist...
Wir können ja mal Elberfelder.
Ja, lies mal, hat jemand Elberfelder?
Das war doch Elberfelder, oder?
Nein, das war nicht Elberfelder.
Elberfelder ist ein gut Problem.
Ja, wir können Elberfelder. Wir können auch nur Elberfelder lesen. Wir lesen Elberfelder, wir haben es alle.
Ich habe Elberfelder.
Achso, sie haben es da auch. Ja,
ich kann wechseln.
Lese sie es vor.
Ich würde lieber, wenn es meine Tochter ist, die ist besser.
Okay, jetzt hast du nochmal lesen, Alexander.
Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rede nicht von sich selbst hochbringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. Als auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser trinkt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun.
Also der Punkt ist, der Herr sagt hier, das ist eben, sagen wir mal, auch die wörtliche Übersetzung, er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Von mir könnt ihr nichts tun. Es ist, vielleicht war ja, wie kann ich in Christus sein und er in mir, aber das ist wirklich das Geheimnis, was wir heute haben. Durch den Glauben an den Herrn Jesus ist er in mich hineingekommen. Er lebt in mir. Ja? Vielleicht dazu eine Stelle aus 2. Korinther 13. Vers 5. Ich lese es vor, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Das heißt, wenn wir im Glauben sind, ist auch Christus in uns. Richtig. Und wir sind in ihm. Und wie werden wir, wie kommen wir in ihn hinein? Wie, jetzt ist Christus in dir, aber wie bist du in Christus? Kennt jemand eine Stelle dazu? Ich muss doch mal da noch schauen. How did you come into Christ? Sorry. Through faith? Ist one aspect, ja. Es gibt noch mehr durch den Glauben. Lass uns Galater 3, Vers 27 lesen. Galater 3, Vers 27. Deshalb kannst du vorlesen.
Wenn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen.
Auf Christus getauft. Hier heißt, genau, oder man kann auch sagen, in ihn hineingetauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Also Christus ist unsere Bekleidung geworden. Ja? Und nächster Vers sagt auch, wir sind einer in Christus Jesus. Ja. Das heißt, durch die Taufe bin ich aus der Macht Satans, aus seiner Gewalt heraus in Christus hineinversetzt worden. Das ist jetzt mein guter Stand. Ich glaube, ich bin getauft, jetzt ist Christus in mir und ich in ihm. Aber wir sehen auch, dass wir, wenn wir diesen Schritt gemacht haben, ist es, reicht es nicht nur, okay, das ist halt vollzogen, sondern der Herr sagt, bleibt in mir. Ja? Das heißt, es ist nicht automatisch, dass ich in Christus auch lebe. Ich muss auch, also im guten Land leben, jetzt schreibe ich es mal dazu, in Christus leben. Der Schritt, dass ich heute das auch als Christ erfahre, ist, Jesus sagt, da muss ich darauf achten, dass ich drin bleibe. Und wenn man jetzt das Ganze nochmal anschaut, was wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, um in ihm zu bleiben, muss ich auch im Glauben und Gehorsam bleiben. Das heißt, wenn ich nicht ihm glaube und nicht gehorsam bin, dann werde ich zwar ein Christ sein, aber ich werde wie in der Wüste leben. Ja. Das Volk Israel konnte erst nicht ins gute Land hineinkommen, wegen ihres Unglaubens. Ja, sie haben ihr Herz verhärtet Gott gegenüber, sie haben sich, ja, sie waren innerlich, haben nicht geglaubt, dass Gott alles für sie hier macht, die Feinde besiegt, und wegen ihres Unglaubens haben sie dieses gute Land, obwohl sie dafür bestimmt waren, nicht erfahren. Das zeigt, um heute in der Wirklichkeit zu leben, also was wir dafür brauchen hier, ist immer Glaube und Gehorsam. Und weil sie Gott geglaubt haben und auf seinem Weg gefolgt sind, hat er sie durch den Jordan geführt und haben sie wirklich dieses Land tatsächlich betreten können. Das heißt, um heute in Christus zu leben, brauche ich immer wieder auch diese Übung. Glauben und Gehorsam. Ist es nicht so? Eure Erfahrung können wir bezeugen. Okay. Das ist Schritt 1. Es gibt das zweite. Der Kuck spiegelt einer schon. Genau, richtig. Wenn ich in Christ in diesem Land bin, was können wir sofort machen? Wenn ich in Christus lebe, wir genießen die Frucht von diesem Land. Das war sofort, was sie gemacht haben, ja? Sie haben sie erstmal geerntet. Was bedeutet das für uns heute? Diese Frucht von dem Land. Was ist die Frucht des Landes? God's Word. Ja, sicher auch. Ja. Ich würde sagen, es ist einfach die Erfahrung von diesem Reichtum. Ja? Das ist. Ich schreibe einfach mal. Ja, du erfährst ihn, du erfährst seine Leitung, du erfährst, wie er dich versorgt. Ja?
Also ich denke auch, dass die Frucht an unserem Leben sichtbar sein muss. Also ja. Wenn wir glauben, gehorsam sind, muss eigentlich die Frucht an unserem Leben. Das, also um bei der Frucht wieder zu bleiben.
Genau. Richtig. Das ist in unserem Leben. Das ist jeden Tag. Ja, genau. Das muss es ist nicht einfach nur die Sonntagsversammlungen oder sowas, sondern diese Frucht, die wächst eigentlich ständig und die erfahren wir in allen Situationen. Ja.
Weil wir werden von Menschen immer beäugt, was wir sagen und was wir tun.
Genau. Also das hat sehr viel mit unserem Alltag zu tun.
Ja.
Das stimmt. Das ist eigentlich hier die Frucht. Und dann geht es aber weiter, weil wir wollen ja eigentlich zu diesem Fest kommen. Ja? Gott hat gesagt, ihr sollt, wenn ihr das habt, dann will er ein Fest haben. Weil diese beiden Punkte, was hat Gott davon? Ich würde sagen, diese beiden Punkte sind für uns sehr wichtig. Das ist etwas, was wir genießen. Ich brauche Christus als mein Leben. Ich muss ihn erfahren. Ich möchte was zu essen haben. Das ist eigentlich alles, was wir noch genießen und für uns sehr wichtig ist. Aber wenn wir diese Erfahrung machen, Gott hat auch noch einen Bedarf. Wenn er uns das alles gibt, das gute Land, wir essen, wir genießen, was sagt er? Was sollst du machen, wenn du gegessen hast und satt geworden bist von dem Land? Das einfach eine Stelle. Es gibt eine Stelle aus 5. Mose, da sagt er, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. 5. Mose, Kapitel 8. Vers 10. Aber bevor es jetzt alle aufschlagt, ich habe eigentlich noch eine andere Stelle auf dem Herzen in dem Zusammenhang aus dem Neuen Testament. Da kommt dasselbe Punkt raus, also und zwar aus dem Lukas-Evangelium. Das ist eine Stelle, die erstmal scheinbar nichts damit zu tun hat, und doch hat sie was damit zu tun. Und zwar Lukas 17, von Vers 11 bis Vers 19. Kann das auch jemand für uns vorlesen?
Und es geschah, als er nach Jerusalem ging, sogar mitten durch Samarien in Galiläa hin. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die stanken von Flammen, und erhoben ihre Stimme und sagten: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und da, als er sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie bei.
Stopp mal, bis dahin. Was haben diese Jünger gemacht? Was haben diese Aussätzigen gemacht? Sie haben gebetet und dann hat Jesus gesagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und dann sind sie gegangen. Was haben sie in diesem Moment getan?
Sie haben vertraut und waren gerettet.
Sie haben, genau. Sie haben genau diesen Schritt getan. Glaube, Gehorsam. Ja, genau das haben sie getan. Sie haben geglaubt, sonst wären sie nicht gegangen, sie hätten nur gesagt, was? Ich bin noch aussätzig, was soll ich zum Priester gehen? Scheinbar was, das ist ja ein unnötiger Weg, ja? Für was laufe ich jetzt los? Sie haben geglaubt. Sie haben noch nicht gesehen, aber geglaubt. Wie das Volk, als sie in den Jordan gingen, sie sind ins Wasser gegangen, sie haben noch nicht gesehen, aber geglaubt. Und waren im Glauben gehorsam. Durch Glauben und Gehorsam, was war das Nächste? Das ist dann gleich passiert. Sie haben erfahren, sie sind in Erfahrung gekommen, der Herr hat sie wirklich gereinigt. Ja? Das heißt, sie haben durch Glauben und Gehorsam gleich die Frucht davon geerntet. Ja, wunderbare Erfahrung. Sie sind alle gereinigt worden, weil alle geglaubt haben und gehorsam waren. Wer diesen Schritt 1 macht, der macht auch den Schritt 2. Das ist eigentlich die Folge, automatisch. Aber jetzt geht es weiter. Möchtest du weiterlesen?
Einer von ihnen aber kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt worden war, und ließ Gott mit lauter Stimme.
Und weiter, ja?
Und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Und Jesus antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden, wo sind denn die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich geheilt.
Ja. Das heißt, hier gibt es noch einen zweiten Teil, den wir Menschen schnell vergessen, weil er für uns gar nicht mehr so relevant ist. Wir haben ja jetzt das bekommen, was wir gebraucht haben. Wir haben Gott Christus erfahren, wir haben seine Kraft erfahren, seine Liebe, seine Errettung. Aber von diesen 10 hat nur einer daran gedacht, dass auch Gott einen Bedarf hat. Wenn er uns das alles gibt, er hat auch einen Wunsch, etwas zurückzubekommen. Dass er möchte eigentlich von uns, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir ihm Dank bringen, dass wir seinen Namen preisen für das, was er uns alles gegeben hat. Nicht, dass wir nur gehen und tschüss, danke, hab ich. Selbst wir Menschen mögen es nicht, oder? Machst jemand ein Riesengeschenk und der läuft weg und sagt nicht mal danke, ja. Ich glaube, es ist nicht, selbst wir würden sagen, etwas fehlt jetzt. Ja. Dann hat er eigentlich nicht erkannt, was ich ihm geschenkt habe. Und so ist es auch hier. Und deshalb ist dieses Fest so wichtig, was der Herr gibt. Der Herr hat seinem Volk immer wieder gesagt, sie sollen diese Feste für ihn halten. Und vielleicht dazu eine Stelle aus 5. Buch Mose. Wir haben es das letzte Mal schon gelesen, Kapitel 16. Wer liest für uns mal vor? 5. Mose, Kapitel 16, Vers 15 bis Vers 17.
Das Fest feiern an der Stelle, die der Herr erwähnen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird segnen in all deinem Ertrag und in all deinem Tun deiner Hände. Und du sollst wirklich fröhlich sein.
16 und 17 auf.
Dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Boden, am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat.
Ja. Hier sehen wir die Absicht von diesen Festen. Gott möchte einfach hier etwas von dem zurückbekommen, als ein Lob, als ein Dank für ihn, von all dem Segen, den wir von ihm bekommen haben. Von all diesem Reichtum. Und wenn wir mit leeren Händen kommen würden, was würde das bedeuten? Ja, das heißt, Gott hat dir gar nichts gegeben. Kein gutes Land. Ich habe ja nichts bekommen von ihm. Also entweder du lebst wirklich noch in der Wüste und gar nicht in Christus. Aber wenn du in Christus gelebt hast und Glaube und Gehorsam geübt hast, 100%, du hast doch was geerntet, oder? Wenn wir nichts haben, dann müssen wir sagen, Herr, ich möchte wirklich lernen, in dir auch zu leben. Dann muss ich mindestens vor Gott bekennen und ein Sündopfer bringen und sagen, Herr, bitte, ich möchte nächste Woche wirklich in dir leben. Aber wenn ich in ihm gelebt habe, ich habe sicherlich eine Ernte bekommen. Und der Herr sagt nicht, wie viel wir bringen müssen.
Ja, doch. Steht eigentlich drin.
Was steht drin?
Ein jeder nach dem, was er aus seiner Hand gegeben hat, nach dem Segen Jehovas, deines Gottes, der dir gegeben hat.
Das
heißt, wenn er viel gegeben hat, muss man viel weitergeben.
Richtig.
Also letztendlich steht es drin.
Genau, er macht nicht einen Maßstab für alle, sondern jedem, was er empfangen hat. Ne? Das ist
also wenn man nichts gäbe, hätte man ja auch nichts gekriegt. Aber wir haben ja nichts.
Genau. Und das ist einfach, wir müssen uns nicht vergleichen, will ich damit sagen. Ja? Wenn jetzt der eine so und so viel bringt, muss ich das auch machen. Nein. Nach dem, was ich geben kann. Der Herr will nicht überfordern, auch nicht unterfordern. Der Herr fordert nicht von dir was, was du nicht hast. Wir müssen nichts irgendwas vorspielen und denken, wenn wir jetzt dieses Fest für den Herrn haben, wir haben letztes Mal gesehen, es ist vor allem auch, wenn wir seinen Tisch feiern. Dieses heute ist das Brotbrechen, ja, ist die Wirklichkeit von diesem Festen im Alten Testament. Das Passafest hat dort seine Wirklichkeit. Können wir nachher vielleicht noch mehr reden. Ich weiß schon von der Tochter, da hast du vielleicht noch, können wir noch mehr sprechen, aber lass es uns mal so nehmen. Ja? Natürlich eigentlich jede Versammlung, aber insbesondere, möchte ich sagen, ist dieser Tisch des Herrn, dieses Brotbrechen, heute eine Erinnerung an alles, was er uns gegeben hat. Es ist die Erinnerung, dass er uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung in das gute Land hineingebracht hat. Und wenn immer wir das feiern, möchte er eigentlich eine Frucht von diesem Land genießen. Das soll wirklich ein Fest sein, wo wir nicht nur symbolisch von einem Brot und Wein trinken, sondern wo wir tatsächlich genießen, was wir von im Herrn bekommen haben. Und wie gesagt, an diesem Fest soll es ungesäuertes Brot geben. Und damit es Brot gibt, wenn ich was ernte, muss ich erst nochmal Brot backen, ja? Ich schreibe jetzt hier mal so. Ich muss ein Brot vorbereiten, Brot backen. Was ist ein ungesäuertes Brot zu backen? Ja, genau. So, im Bild, um was ist es für die Wirklichkeit heute, wenn wir jetzt sagen, ich habe ja nicht ein Mehl geerntet, sondern ich habe ja Christus erfahren. Jetzt soll ich ein Brot daraus backen. Du hast eine Erfahrung gemacht.
Eigentlich die Erfahrung mitteile, ohne viel drumherum. Also jetzt, ich kann das ja aufbauen oder vergrößern. Weißt, du kannst den Herrn erfahren und das mitteilen, wie du ihn erfahren hast. Du kannst aber eine Show drum machen. Du kannst ja was aus was Kleinem was Großes machen.
Ja, es ist als zu einem geistlichen, essbaren, als Speise zubereiten. Das ist eben etwas, dass wir es einander mitteilen oder ja, diese Speise sage ich oft, dass, wenn wir ein Wort haben für, zum Lob für den Herrn, ist, das ist eine geistliche Speise, vor allem für Gott. Ja. Und dass es ungesäuert ist, das ist auch so, es gibt eine Stelle auch in Lukas 12, Vers 1, ich lese vor, inzwischen hatte sich eine Volksmenge von vielen Tausenden versammelt, sodass sie einander traten. Da fing er an, zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Das heißt, wenn wir Sauerteig reinmachen in unser Brot, ist es Heuchelei ist ein Problem, ja? Wenn wir etwas zum Lob für Gott bringen wollen, aber es ist nicht echt, ja? Wir spielen was vor, ja? Wir geben irgendwas vor und es ist gar nicht die Wirklichkeit, ja? Dann ist es ein gesäuertes Brot, das Gott nicht will. Es muss nicht etwas besonders Tolles, Größtes sein, aber es soll echt sein. Ja. Genau. Hier schreiben wir dazu. Ohne Heuchelei. Oder andere Dinge des alten Menschen. Genau. Das ist, und ich finde, Russell, kann ich auch sagen, ist es schwierig, ein ungesäuertes Brot zu backen. Kein Problem. Weißt du, ich fand eigentlich interessant, heute Morgen, aber gestern habe ich mit Luba darüber gesprochen, der war nicht sicher, kommt ihr oder nicht, oder wer bringt das Brot mit. Ja? Und die Luba hat gleich gesagt, also ich backe das Brot nicht für den Tisch. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja? Also ich mache das. Die Luba kann so gut backen. Ja? Aber sie hat sofort irgendwie eine Reaktion gehabt. Aber für den Tisch kann ich kein Brot bringen. Ich habe mich gefragt, warum? Warum hat sie so eine Scheu? Und ich glaube, dasselbe Problem haben wir auch oft geistlich. Ja? Gott erwartet nichts Großes, Kompliziertes. Dieses Brot zu bringen, ist ganz einfach. Aber wir denken, wenn wir was in die Versammlung bringen für den Herrn, oh, das muss ganz kompliziert sein. Das ist, da lasse ich lieber die Finger davon. Ja? Und was ist, wenn das nicht gut schmeckt? Ja? Wenn alle Geschwister denken, oh, was hat der jetzt mitgebracht? Das ist ein Stück weit, ist es unser Selbst, was uns hindert, dieses Brot zu bringen. Wenn jetzt alle das hören, alle davon essen, wenn die mein Zeugnis hören, was ich für den Herrn bringe, und alle denken, oh, das schmeckt ein bisschen komisch, dann fühle ich mich nicht gut. Ja? Mein Ego hindert uns oft, unser Ego hindert uns auch, dem Herrn ein Brot zu bringen in dieser Einfachheit. Wir dürfen hier wirklich nicht denken, das sei so geistlich, wenn wir nichts bringen dem Herrn. Denken, ah, das ist viel zu kompliziert. Nein, es ist gar nicht kompliziert. Sogar finde ich es stark hier in Josua 5. Da heißt sogar, sie haben nicht nur ungesäuertes Brot gegessen, sondern auch geröstete Körner. Das heißt, das ist sogar noch einfacher. Also Paulus kriegen wir auch noch, oder? Ein paar Körner sammelt, ein bisschen anrösten. Kann ich auch schon essen. Ja. muss auch nicht lange vorbereitet sein. Ja? Musst du nicht tagelang überlegen, was kann ich dem Herrn bringen am Tisch zum Lob. Denk nicht so viel drüber nach. Sei einfach. Bring deine gerösteten Körner. Ja? Das ist, der Vater freut sich. Das ist gut. Und dann, als viertes, das Fest feiern. Ja. Das heißt, was bedeutet es für uns? Ich schreibe mal hier jetzt unseren Christus zum Tisch des Herrn bringen. Zum Lob für den Vater. Und Genuss, kann ich das so schreiben? Eigentlich glaube ich mit Doppel-S, aber egal. Also, wir bringen es einfach mit in die Versammlung, vor allem, wie gesagt, zum Tisch des Herrn. Ja, das ist, wie gesagt, heute wirklich das Fest, wo Gott möchte, dass der ganze Reichtum, den er uns gegeben hat, dargestellt wird, zu seiner Ehre. Da möchte er einfach, dass wir zu seinem Lob unsere Speise, unser ungesäuertes Brot mitbringen. Wir genießen es selber. Und das ist ein Ausdruck für seine Herrlichkeit. Und dieser Teil, das ist für Gott wichtig. Der erste Teil ist für uns sehr wichtig, der zweite Teil ist Gott sehr wichtig. Lob den Herrn. Ich hoffe, wir sehen dieses Bild und halten dieses Fest auch in der Wirklichkeit. Amen.